Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es gibt jede Menge Gründe, weswegen Menschen im Alltag diskriminiert werden, bei Behörden, im Beruf und so weiter. Einer davon ist die soziale Herkunft. Aber als Grund für Diskriminierung wird sie bislang kaum beachtet. Das Berliner Abgeordnetenhaus will das ändern und stimmt heute ab über ein Gesetz, das deutlich weitergehen soll als etwa das Antidiskriminierungsgesetz des Bundes. Der soziale Status wird dort erstmals auch genannt als Diskriminierungsgrund. Sprechen möchte ich darüber mit dem Soziologen Andreas Kemper. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Herr Kemper, was glauben Sie, wie das kommt, dass die soziale Herkunft bislang nicht beachtet wurde?
Ja, es gibt da viele Gründe. Einer der wesentlichsten Gründe ist der, dass die Gruppe, die davon betroffen ist, zu schwach ist. Die haben sich bisher nicht wirklich gut organisieren können. Und das ist wiederum eine Folge halt auch von der Diskriminierung. Das heißt, die Diskriminierung ist so stark, dass es nicht einmal zu einer Mobilisierung kommen kann, die das Ganze dann forciert.
Aber ist diese Gruppe wirklich schwächer als, sagen wir, Menschen mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Herkunft, Ethnie oder Behinderung sogar?
Ja, es hat ja immerhin Bewegungen gegeben. Es hat eine sehr starke Antidiskriminierungsbewegung gegeben. Das sehen wir jetzt auch in den Vereinigten Staaten. Die sind mobilisierungsfähig, während die Menschen, die verarmt sind, die haben es auch geschafft zu mobilisieren. Es gab vor 20 Jahren gab es diese Montagsdemos, aber die waren zu schwach, um tatsächlich was bewirken zu können.
Sie selbst haben für den dritten Antidiskriminierungsbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes einen Gastbeitrag verfasst zur sozialen Herkunft, darauf hingewiesen, wie wichtig das ist. Welche Reaktion gab es darauf?
Naja, es gab wenige Reaktionen, aber die Reaktionen, die es gab, die waren sehr dankbar. Die haben gesagt, endlich wird das mal zum Thema gemacht. Endlich wird anerkannt, dass es auch eine Diskriminierung gibt, die Ärmere betrifft, die Menschen betrifft, die eine sogenannte niedrige soziale Herkunft haben. Und das waren sehr positive Reaktionen, aber auch, wie gesagt, eher wenige Reaktionen.
Wie funktioniert sie denn überhaupt, diese Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft? Welche Mechanismen greifen da?
Naja, wir kennen ja die PISA-Studie. Die PISA-Studie ist seit 20 Jahren, wird immer wieder festgestellt, dass es eine Diskriminierung gibt aufgrund der sozialen Herkunft, dass nicht einfach nach Leistung benotet wird, dass nicht einfach nach Leistung die Gymnasialplätze vergeben werden, sondern dass die soziale Herkunft eine wichtige Rolle spielt. Da gibt es noch die IGLU-Studie, Internationale Grundschulleseuntersuchung, die feststellen, dass beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule die soziale Herkunft eine immer größere Rolle spielt und die tatsächliche Leistung immer weiter in den Hintergrund rückt.
Also ich habe die PISA-Studie jetzt nicht so genau im Kopf, aber sagen Sie, dass im Prinzip für Menschen mit einer niedrigen sozialen Herkunft schlechtere Noten vergeben werden bei gleicher Leistung?
Ja, das einmal das und bei gleichen Noten dann zudem noch auch noch eine weitere Benachteiligung. Das ist alles erforscht. Also es werden schlechtere Noten bei gleicher Leistung gegeben und bei gleichen Noten gibt es nicht die gleiche Gymnasialempfehlung.
Welche Möglichkeiten gibt es, sich dagegen zu wehren?
In der Regel gilt es, dass die Menschen, die betroffen sind, müssen sich selber organisieren. Die müssen das selber hinbekommen. Es gibt jetzt auch in Münster, war ich damals dran mit beteiligt, bei den Studierenden zumindest, ein autonomes Referat von Arbeiterkindern, die studieren. Das gibt es jetzt auch in Marburg und auch in Köln. Das heißt, da gibt es Zusammenschlüsse von Betroffenen, die sich organisieren. Und das ist jetzt im Studium, weil Hauptschüler, die 10 Jahre alt sind, die können sich nicht so gut organisieren politisch. Ja, das heißt, das sind dann halt Ältere, die dann für ihre Geschwister eintreten und so weiter.
Ich vermute mal, die Beweislage wird schwierig sein, oder? Weil man sieht ja den Menschen nicht per se an, dass sie eine niedrigere soziale Herkunft haben. Woher soll dann der Lehrer, der Uniprofessor überhaupt wissen, mit wem er es zu tun hat?
Ja, das geschieht meistens indirekt. Man unterscheidet ja bei der Diskriminierung eine direkte Diskriminierung von einer institutionalisierten Diskriminierung. Und die institutionalisierte Diskriminierung kann man ganz einfach an den Statistiken ablesen. Dann gibt es aber tatsächlich auch Diskriminierung aufgrund halt des Namens. Wir kennen das ja, diese Zuschreibung Chantal und Kevin. Allein über die Vornamen finden halt bestimmte Bewertungen statt. Oder wenn jemand halt aus einem bestimmten Stadtviertel kommt. Und bei diesem Gesetz, was jetzt verabschiedet wird, voraussichtlich verabschiedet wird in Berlin, geht es ja nicht nur auch um die soziale Herkunft, sondern auch um andere Formen des sozialen Status, nämlich Arbeitslosendiskriminierung, Obdachlosendiskriminierung. Und das sieht man den Menschen an. Das sieht man allein schon an den Zähnen. Also das sieht man halt auch an den Folgen des Zweiklassen-Gesundheitswesens, was wir haben. Ja, das sieht man.
Und wenn das in Berlin jetzt erstmals tatsächlich verboten wird, Diskriminierung durch Behörden wegen des sozialen Status, glauben Sie, das kann funktionieren?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja erstmal auch was Symbolisches. Es geht ja einfach darum zu sagen, hier, es gibt auch eine klassenbezogene Diskriminierung, eine Diskriminierung aufgrund des sozialen Status, aufgrund der sozialen Herkunft, aufgrund dessen, ob man einen Job hat oder nicht, ob man eine Wohnung hat oder nicht. Da gibt es auch Diskriminierung. Und das überhaupt erstmal anzuerkennen, das ist wesentlich, weil aktuell ist es so, dass Diskriminierung inzwischen formuliert wird über die verschiedenen Diskriminierungsgründe. Das heißt, positiv formuliert wird. Man sagt, Diskriminierung liegt vor, wenn Rassismus ist, wenn Sexismus ist, wenn Behindertenfeindlichkeit ist. Und da kommen bislang Obdachlose nicht vor, Arbeitslose nicht vor, Arbeiterkinder nicht vor. Das wird einfach ausgeblendet. Und allein schon, dass es jetzt anerkannt wird, dass es auch eine Armutsdiskriminierung gibt. Abgesehen davon, dass Armut ja sowieso schon schlimm ist, aber auch nochmal eine darüber hinausgehende Diskriminierung, das ist ein erster Schritt.
Und dass dieses Gesetz dann auch missbraucht werden könnte von Menschen, die einfach sagen, ich werde diskriminiert, weil ich zum Beispiel in einer arabischen Clanfamilie Mitglied bin, was gerade von einem CDU-Politiker in Berlin vorgeführt wurde, das befürchten Sie nicht?
Ja, das hätte ja dann jetzt auch schon stattfinden können mit beim bestehenden Antidiskriminierungsgesetz, weil da geht es ja auch um Rassismus. Ja, das ist ja immer der Vorwurf. Aber dass dieses Argument ist so alt, wie es Antidiskriminierungsgesetze gibt. Ja, also entweder man ist gegen Diskriminierung, da muss man auch was machen, oder man sagt, okay, wir lassen alles beim Status quo, dann kann natürlich auch nicht schief gehen. Aber es geht ja um Veränderung.
Zur Diskriminierung wegen der sozialen Herkunft, der Soziologe Andreas Kemper. Mehr zum Thema finden Sie auch auf seiner Webseite andreaskemper.org. Herr Kemper, Ihnen herzlichen Dank.
Ich danke auch.